Schleift, Folge 16, habe ich vorher festgestellt. Gast heute ist der Edgar Salis, Nachwuchschef bei der ZSC Lions und absoluter Rekordmann. Das ist, glaube ich, in den letzten zwei Wochen alles passiert. Vierfacher Meister. Also das ist U20 Elite, U20 Top, U17 Elite, U15 Elite. Also das sind die besten Juniorenklassen, die es gibt. Auf eine Clubfirma, weißt du, hat es noch nie gegeben.
Ja, Chapeau.
Das ist, definitiv. Ja. Das ist ja so.
Du hast gerne weiterleiten.
An wer?
Die Spieler.
Ah, ja, gut. Aber das ist für dich schon, oder? Also, stehst du denn für die Nachwuchsbewegung zu oberstoben? Ist denn das, wirst du einen Titel gemessen überhaupt?
Gemessen glaube ich nicht. Das ist sicher, es wird wahrgenommen, was auch richtig ist. Aber jetzt, ich kriege keine Vorgaben jetzt von den Chefen oben ab, dass wir jedes Jahr das und das erwarten. Das sicher nicht, nein.
Aber eine schöne Meisterprämie, hoffentlich.
Nein.
Gibt's nicht?
Nein.
Schlecht verhandelt.
Das ist nicht das erste Mal.
Nein, aber was mich interessiert an diesem Titel, also eben gratuliere, das ist wirklich eine riesige Leistung. Und eben deinen Jobtitel habe ich heute noch googeln müssen. Ich habe gewusst, es wird irgendetwas Englisch sein und ich bin da bestätigt worden. Sports Director Youth Organization, das ist deine Jobbezeichnung. Und jetzt eben die Titel hat man geholt, die vier. Und man hört immer so die zwei Lager. Die einen, die sagen, ja, wir brauchen die Juniorenmannschaften zum Ausbilden. Es geht nicht primär zum Titel holen, dann gibt es aber doch die, vor allem wahrscheinlich auch die Spieler, die sagen, ja mal, es geht mir eigentlich schon darum, zum den Kübel holen. Jetzt du als Leiter von dieser Jugendabteilung beim ZSC, wie siehst du es zu oder wie ordnest du das Ganze ein?
Ja, gut, grundsätzlich so die Spieler, die spielen zum Gewinnen. Also das ist glaube ich überall so. Und ich glaube, Gewinnen gehört schon auch zur Ausbildung. Also das ist ich glaube, das muss man auch lernen, wie gewinnt man. Und, aber ja, ich glaube, die Spieler, die Motivation der Spieler und der Trainer, das ist sicher die grösste, wenn du die Möglichkeit hast. Du gehst ja nicht in ein Spiel oder in eine Serie rein, wo du nicht gewinnen willst. Weil sonst machst du das falsche Hobby oder den falschen Sport. Und, aber wir haben jetzt definitiv nicht die Vorgabe, nächstes Jahr mindestens zwei Titel holen. Das wäre auch völlig falsch.
Aber bei euch, da macht man relativ vieles richtig. Vor allem, wenn man gewinnt ohne Titel. Plus holt man auch immer wieder Spieler nach. Man hat es ja gestern gesehen. Also, wir müssen vielleicht noch schnell sagen, wenn wir aufnehmen, 16. April, für die es ein bisschen später hören. Das ist der Mittwoch. Also, da sind auch Junge mit dabei, oder? Mit Henry, Segafredo, Olsson. Die haben gestern in dem Finalspiel, in dem ersten, haben die alle gespielt. Also, das ist eigentlich die perfekte Pyramide. Unten hat man Top-Junioren. Und die schaffen dann tatsächlich auch den Schritt mit dem Farmteam GCK Lions auf in die National League. Würdest du auch sagen, es ist momentan perfekt und es gibt wenig Schrauben, die man müsste ändern?
Es gibt sicher Schrauben, die dran drehen. Das ist definitiv so. Perfekt? Nein, perfekt ist es nicht. Ich glaube, wir können sicher profitieren von der Pyramide, wo gescheite Leute im 97 mal entworfen haben und gemacht haben. Und ich glaube, wir profitieren von der Kontinuität, die wir haben, wo wir eigentlich schon lange jetzt so arbeiten und auch Trainer. Ich habe das Gefühl, wir haben ein recht gutes Trainerteam, wo auch schon langfristig bei uns ist und das hilft sicher auch. Aber das Wort perfekt würde ich jetzt nicht ins Maul nehmen.
Also ich habe mich gefragt, kommen irgendwie andere Organisationen zu euch? Weil das ist eigentlich das Paradebeispiel, oder? Man holt in der Nazi A den Kübel, man hat so gute Juniorenabteilung, man hat ein super Swiss League Team, das genau die Funktion erfüllt, die es in der Organisation ZSC sollte. Oder man kann sich dort weiterentwickeln, Erwachsenenhockey spielen. Und nachher den Schritt machen in die National League, sind da schon Leute vorbeikommen, wie zum Beispiel, ich weiss auch nicht, im Fußball geht man auch zu irgendwelchen Akademien schauen, wie machen die das, vielleicht sogar auf dem Ausland, wie das Ganze aufgebaut ist, zum Lernen von euch. Und vielleicht auch in der Schweiz, wie da der Austausch zwischen den Organisationen stattfindet.
Nein, vorbeikommen ist jetzt in den letzten paar Jahren niemand. Ich glaube, wir haben ziemlich alle das Gefühl bei uns, dass das die richtige Struktur ist. Die Pyramide und auch mit dem Swiss League aber ja, Wir zwingen niemanden anders, das zu kopieren.
Ja, aber sie können davon lernen, oder? Sie müssen ja nicht so zwingen, aber...
Ja gut, ich glaube, jede andere Mannschaft oder Organisation kann das auch rein jetzt von der Infrastruktur und auch vielleicht mit der finanziellen Background kann sie das gerne nicht machen. Und wir sind viel jetzt mit Sportchefen von anderen Teams, bin ich in regem Austausch und da gibt es natürlich schon Organisationen, die gewisse Sachen besser machen als wir. Oder einfach besser aufgestellt sind in gewissen Sachen. Aber wir mit unserer, ich glaube, mit unserer Größe, die wir haben, sind wir so, wie wir jetzt sind, sind wir recht gut aufgestellt.
Hat denn die Größe auch Nachteile? Also, das bedeutet ja immer sehr, sehr viele Leute, dann, wo müssen alle unter einen Hut gebracht werden. Und eben bei euch gibt es ja zum Beispiel auch noch den Leistungssportgedanken, oder? Also, du hast einerseits Top-Junioren, aber man sollte auch noch den Leistungssport im Sinn haben. Das ist, glaube ich, der Wunsch von Walter Frey.
Und der Breitensport.
Und der Breitensport, den meine ich eigentlich, ja, genau. Der Breitensport, das heisst, das sind dann mehr die Hobbyspieler, oder? Um nicht despektierlich werden. Das ist ja dann nicht mehr Top-Level. Und das müsst ihr auch noch machen. Das kostet ja dann auch Ressourcen, oder? Wo sonst könntest du vielleicht in Leistungssport investieren.
Ja, ich glaube, dort, wo man das Ganze gemacht hat, war auch das Ziel gewesen, jeder, der eigentlich will oder Hockey spielen will, der kann bei uns spielen. Und das ist auf jedem verschiedenen Level. Also wir können nicht jetzt aufnehmen, es kann sich nicht jeder jetzt bei uns melden und wir nehmen es gerade. Aber wenn du bei uns anfängst und entweder gehst im Breitensport oder im Leistungssport oder gehst im Spitzensport. Mhm. Und wir können einfach alles anbieten und das auf jeder Stufe. Oder wir haben zum Beispiel auf der U15-Stufe haben wir 9 Mannschaften.
Das ist verrückt, wenn man sich das überlegt, oder? Also, es ist 9 Mannschaften auf einer Stufe. Ja.
Also, das ist mit den Partnerteams natürlich zusammen, oder? Und aus diesen Mannschaften entsteht eigentlich nachher unsere U17 Elite. Und dort haben wir dann nur noch 4.
Nur noch? Das sind auch noch genug.
Also, nicht auf der U17-Stufe, ja. Nicht Elite. Aber so können wir aus meiner Sicht können wir einfach die Spieler am bestmöglichsten fördern, weil vom Entwicklungsstand her ist vielleicht einer, schafft es jetzt vielleicht nicht von der U15-Elite direkt in die U17-Elite. Und sowieso, wenn du so gross bist wie mir, und dann können wir ihn ins Top tun, ein Jahr vielleicht, bis der Schub kommt oder er parat ist für die U17-Elite. Und das Gute, was wir jetzt im Moment haben, wir trainieren mit der U17-Top und mit der U20-Top gleich viel mehr mit den Elite-Mannschaften. Also so können wir eigentlich die Spieler gleich fördern.
Meine, das System bedingt ja aber auch, dass es oben auch stimmt, oder? Also bei den Profis, das heisst, eben, wie du vorhin gesagt hast, dass oben auch Junge eingesetzt werden. Es hat die Situation gegeben mit dem Trainer vor Marc Crawford, der leider musste gehen, oder Richard Grönborg, der praktisch keine Jungen eingesetzt hat während 4 Saison, wo man sich gefragt hat, was denn da passiert und wie hat sich denn das ausgewirkt bei euch? Also, das müsst ihr ja gespürt haben, oder?
Ja, da habe ich eben die Faust im Sack gemacht, ja. Das ist sicher so. Also, das ist sicher nicht gut gewesen für den Nachwuchs. Das hat natürlich auch ein bisschen, ja, wenn Perspektive fehlt, dann fehlt vielfach auch die Motivation, oder? Und dann hängen natürlich die Spieler dann vielleicht eher ab oder suchen sich schneller einen anderen Club. Und das hat sicher etwas ausgelöst, wo der Marc gekommen ist. Und der hat dann auch gerade unsere U20-Spieler kennt, beim Namen. Und ist ab und zu auch mal in der Garderobe rumgeschlichen dort. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl gegeben in der ganzen Organisation, oder? Also das idealerweise ist es natürlich gut, wenn man jedes Jahr einen kann irgendwie aufgehen oder ein paar in die Swiss League gehen. Aber es ist natürlich schwierig. Also es ist ein Riesenschritt, ehrlich gesagt. Und darum ist die Swiss League für uns extrem wichtig. Also das ist in der Pyramide drin, habe ich das Gefühl, fast das die Motorschraube. Das ist wirklich so, dass Das ist etwas, wo glaub mir den grössten Vorteil haben im Vergleich zu allen anderen.
Wenn du gerade die anderen ansprichst, Zug hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Und der Erfolg, der gibt eigentlich euch recht.
Ja.
Das ist, also dort hat man gesagt, man will die Swiss League Mannschaft. Wir haben eigentlich etwas Gleiches gehabt Moment, mit der Academy. Ja, genau. Gut. Mit der Swiss League Mannschaft bei Zug. Man hat die nicht mehr wollen, aus Gründen. Wir haben die auch schon hier im Podcast besprochen. Aber ist es für euch auch nochmal genug, du mehr gewesen, um zu sagen, hey, doch, unser Weg ist wirklich der richtige? Weil, wenn irgendjemand bei uns auf den Gedanken gekommen wäre, um es anders zu lösen, dann können wir mit dem Finger auf den Zug zeigen und sagen, hey, schau, dort hat es nicht so gut funktioniert. Ich glaube, wir bleiben lieber beim Zürichweg.
Ja, aber das hat, ich glaube, das hat nichts mit Zug zu tun. Also, der Entscheid von Zug, jede Organisation kann entscheiden, was sie wollen, oder? Aber, was ich gelernt habe, ist, wenn du den Finger auf etwas zeigst, dann kriegst du eine Art doppelt und dreifach Retour. Also das lassen wir jetzt mal schön bleiben.
Ach komm, das können wir nicht erzählen.
Hast du mal gehört? Also, das könntest du dir auch mal.
Ja, genau.
Du zeigst ja gerne mit dem Finger auf mich, zum Beispiel, wenn es um die Statistik geht, lacht mir einmal aus, wegen, ich habe keine Ahnung von Advanced Stats und so.
Ich auch nicht.
Ja, gesehen ihr, ja. Da bin ich auch einen Schritt voraus. Ihr in vielem anderen, ich in dem. Nein. Aber ich glaube, es muss ja schon gewisse Genugtuung geben, wenn man sieht, hey, bei uns klappt es super und bei den anderen nicht so gut. Man sagt es vielleicht nicht ganz so, aber ja, man merkt ja dann selber, wir sind auf dem richtigen Weg, oder? Also.
Ja, aber ich glaube, für uns ist es einfach der perfekte Weg. Haben wir das Gefühl. Aber wir sind eigentlich nicht perfekt also auch wir haben noch Sachen, die wir verbessern müssen. Und wir haben durch unsere Grösse haben wir auch Herausforderungen, wo man nicht von heute auf morgen kann lösen. Also das geht um Eiszeiten, um Ressourcen, oder wir haben um die 60 Mannschaften. Und die 60 Mannschaften, die haben die meisten von denen, die in diesen Mannschaften spielen, die haben Schule bis um 4, halb, 5 oder 5. Also können wir vom 2 bis um 4 können wir nicht trainieren mit ihnen. Und dann kommen alle zur gleichen Zeit. Und das heisst unter dem Strich, dass wir einfach zum Teil 15-Jährige haben, die bis am Abend um 9 Training haben. Oder bis um Viertel ab 9. Und 17-Jährige, die bis um 10 Training haben. Und das ist sicher nicht optimal. Und dort sind wir eigentlich immer dran, um Lösungen zu suchen.
Also braucht er mehr Eis, oder? Noch mehr Eis
eigentlich? Ich glaube, die Problematik hat nicht nur mehr. Die hat, glaube ich, ziemlich jeder Club in der Schweiz. Oder das ist, glaube ich, die Schweizer Eishockey hat zu wenige Eishallen. Das ist ja so.
Also es ist natürlich auch absurd, was ich jetzt letzte gehört habe von meinem Götti-Bub. Der spielt bei Dielsdorf, also es ist in der Kloten, Young Flyers Verbund. Jetzt könnt ihr im Sommer kein Eis machen in Kloten, aus was für Gründen auch immer, da bin ich noch nicht ganz schlau geworden. Ich glaube, die Stadt tut da ein bisschen blöd. Jetzt müssen die tatsächlich auf Herisau trainieren gehen, jeweils am Mittwoch. Und da frage ich mich dann schon, was ist denn der Sinn von der ganzen Sache, wenn man doch jetzt Kloten so eine Trainingshalle hat, wo man das ganze Jahr eigentlich aus meiner Sicht könnte nutzen, wie das ist sie angebaut worden, dass man mehr Eis hat und auch dann. Und jetzt müssen die Jungen, Raum Dielsdorf, Bülach, die Heim, müssen auf Herisau am Mittwochnachmittag trainieren. Und das ja, geht einfach irgendwie nicht in meinen Kopf hin. Ist es bei euch auch so in Zürich, die Trainingshalle, wird die nicht benutzt im Sommer oder ist dort einfach...
Nein,
die
ist das ganze Jahr.
Das ganze Jahr.
Wir trainieren auch im Sommer mit den Mannschaften dort.
Ja, und die anderen Eishallen haben dort, ich weiss nicht, Dübendorf ist glaube ich auch mal das ganze Jahr.
Dübendorf hat das ganze Jahr Eis gehabt. Und jetzt ist Kebo hat damals im Mai noch, aber dort ist jetzt... Und der Höried hat auch im Sommer Eis.
Also Kebo ist beim Hallenstadion dort zu Oerlikon.
Ja. Nein, ich glaube, es gibt viele so Beispiele. Also ich weiss, wo meine auf der U11 gsi sind, bin ich auf Bärenzwil gefahren.
Ja.
In der Vorsaison. Und dann weisst du, wie es ist, wenn du durch Zahntal fährst und bis dort oben bist, wenn du eine Stunde hast, dann bist du relativ schnell.
Ja.
Und das ist relativ nahe, oder? Das ist nicht weit weg.
Und dann steigst du Bärenzwil aus und bist schon völlig entnervt. Und musst noch 2 Stunden warten, bis du wieder heimfahren kannst.
Ja, gut nach dem 6. Aber das ist ein bisschen das Problem, oder, das wir haben. Eben, wenn so grosse Organisation, so viele Mannschaften, du hast gesagt, rund 60 Mannschaften, bringst die alle unter, oder? Und das Frauenhockey, das auch immer populärer wird und auch die Anforderungen wachsen. Also, wie sieht es denn dort aus? ab welcher Stufe so gefragt, gibt es denn eigene Frauenmannschaft oder reine Frauenmannschaft?
Also das ist im Moment ist in der Schweiz so, das ist im Nachwuchs angegliedert.
Ja.
Ich glaube, wenn es der Zuwachs im Frauenhockey so weitergeht, wie es jetzt ist, also wir haben jetzt auch jetzt letztes Jahr das erste Mal eine eigene Girls-Hockey-Schule gemacht und da ist ein rechter Anlauf gekommen. Und wenn das, und ich höre es auch von anderen Clubs, dass jetzt, die das übrigens Zug gut gemacht da mit dem Frauenhockey.
Aber die haben es gleich nicht geholt.
Aber das hat einen rechten Push gegeben. Und wenn das so weitergeht, dann würde das eine Frage für Zeit sein, bis es reine Girls-Team gibt. Glaube ich. Und das wird dann wieder für viele Clubs und Problematik darstellen.
Ja, dann braucht man mehr Infrastruktur, oder?
Mehr Infrastruktur.
Also, die sind jetzt integriert, also mit den Buben zusammen bis zu einem gewissen Alter müssen sie ja sein, wenn es wahrscheinlich noch zu wenig Mädchen hat, um jetzt vielleicht auf der Stufe U13 eigene Mannschaften haben. Was im Moment auch noch gut ist, weil wenn du Problematik hast mit dem Eis, wird es ja dann schwierig, oder? Dann, ja, wenn ich jetzt schon junge Leute müssen irgendwie am Abend um 10 Uhr trainieren.
Aber ich glaube, das ist nicht eine Problematik, wo jetzt wir haben. Ich glaube, eben Kloten hat die Problematik, Rapperswil hat, also Biel auch. Ja. Überall, was ich höre, ist, ich glaube, die Schweizer Eishockey würde ein paar 10, 20 Eishallen mehr vertragen. Das ist definitiv so.
Aber glaubst du, das wird kommen? Oder vielleicht muss man auch einen anderen Ansatz wählen? Ich weiss es nicht, zum Beispiel eben mit Schulen zum Beispiel. Also eben, dass man früher schon vielleicht Sportschulen einrichtet. Also jetzt wirklich ganz weit eigentlich, dass man eben halt schon früher sagt, hey, wir setzen auf die Karte Sport, wie es in anderen Ländern halt gemacht wird. Mit was für Einrichtungen und Schulungen auch immer. Aber dass man einfach das unter einen Hut bringt und dann vielleicht mal einen Tag von einem 17-Jährigen oder einem 18-Jährigen vielleicht dann wirklich mal um 6 Uhr fertig ist, er in die Schule gegangen ist, trainiert hat und gegessen hat. Oder das müsste irgendwie auch ein Lösungsansatz sein. Wo siehst du realistischer mehr Eishallen anklopfen oder im Schulischen etwas machen? Oder gibt es einen ganz anderen Lösungsansatz?
Ich glaube, der mit der Schule ist sicher der Beste. Weil du hast zu wenig Eis, aber wir haben gleich totes Eis. Also totes Eis heisst bei uns, einfach wo niemand drauf ist. Vom Nachmittag vom 2 bis am 4, das ist, wenn es nicht extern irgendjemand vermietet wird, wo den kann trainieren, wäre das Eis frei. Und nachher zwischen dem 5 und 9 im Abend hast du zu wenig Eis. Das ist sicher Problematik. Aber das Schulsystem ist, ich bin Fan vom Schweizer Schulsystem in vielen Sachen, aber in dem Bereich bin ich nicht so Fan, ehrlich gesagt.
Und bist du da dran, um etwas zu machen? Oder?
Ja, dort sind wir. Probieren wir. Aber das geht.
Das ist auf Granit.
Du bist in die Politik rein, oder? Und die Mühlen, die malen relativ langsam, oder?
Aber siehst du irgendwelche Licht am Horizont, dass man irgendwann mal etwas kann verändern, etwas anstoßen, etwas Neues bringen, das genau für diese Problematik hilft? Oder ist es einfach so eine langsame Mühle, dass wir in 20 Jahren auch noch da hocken und über das Gleiche reden?
Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht, ehrlich gesagt. Aber das ist schon eine Thematik, oder? Und alle kennen auch nicht die Sportschulen, wo es gibt, oder? Das ist, es hat zu wenig Sportschulen und im Kanton Zürich oder in der Schweiz ist es so, dass ein Schulleiter kann sagen, ja, du kannst ins Training und der nächste Nebentrag kann sagen, nein, du darfst nicht ins Training. Und das finde ich, ist dann doch relativ schwierig. Und dann hast du noch die Gimmi machen und dann hast du noch die Lehre machen. Und ich muss sagen, wir haben recht gute Erfahrungen mit der Privatwirtschaft, mit Lehrlingen, die einfach eine normale Lehre machen, dass die gleich auch können trainieren wie die Sportschule. Aber das ist dann einfach, bist immer im
Verhandlungsbasis.
Ja, bist immer im Schauen und Machen, dass auch alle. Es wäre ja ungerecht, wenn jetzt einer hast, der Maurer macht und ist ein sehr guter Hockeyspieler und er kann einfach, wir sagen, wir trainieren morgen und er kann dann nicht trainieren.
Ja.
Also für das haben wir in der Schweiz definitiv zu wenig Hockeyspieler, dass wir so können hantieren, oder?
Ja, aber institutionalisiert ist das nicht in dem Sinn, dass Politik weiss, man müsste im Schulsystem etwas anpassen oder müsste, ja. von dem kann man ja nicht reden, müsste. Aber es wäre ein Vorteil für den Sport, wenn man es machen würde, oder?
Ja, das wäre sicher ein Vorteil. Und jetzt nicht nur bei uns, nicht nur Eishockey, aber generell Sport. Oder wenn du mehr als wir trainieren mit der U15 fünf bis sechs Mal in der Woche. Und wenn du dann noch in der Schule bist und also eben, dann stehst du am Morgen um 6 Uhr auf und bist am Abend um 8 Uhr daheim. Und wenn du das zwei, drei Mal in der Woche machst, wenn erholst du dich dann? Und wie ernährst du dich? Und wie ist die Erholung? Und wir Schweizer gelten ja so auf der U16 U18 Nationalmannschaften nicht als die physisch besten. Also,
Kanonenfutter eher.
Ja, aber vielfach einfach wegen dem Physischen. Und das ist, ich glaube, das ist schon eine Problematik, wo ich das Gefühl habe, ein anderer Fußball hat, glaube ich, etwas das Gleiche, glaube ich.
Aber liegt es vielleicht auch daran, dass man in der Schweiz den Beruf, Profisportler, wie auch gar noch nicht so fest anerkannt wie in anderen Ländern, wo dort, ja, du bist ein Held, klar, da auch, bei den Fans ist schon so, aber so breit gefächert in der Gesellschaft habe ich manchmal das Gefühl, so, der Job Profisportler wird nicht so ernst genommen, dass man so Sachen wie schneller könnte anstossen.
Das hat sicher etwas, ja. Glaube ich auch. Sport ist Hobby.
Genau, ja. Oder?
Was auch
beim Grossteil der Leute ist auch, so.
Ja, zu 90% richtig ist, oder? Und, aber in der Schweiz musst du es zum Teil, ich glaube, nicht mehr so wie früher. Also, wo wir noch gespielt haben und jemand hat gehört, dass du Eishockey spielst, dann haben sie gefragt, ja, von was lebst du denn? Oder was schaffst du denn noch? Also, das ist schon ein bisschen das Vorurteil, das rum ist, ja.
Jetzt haben wir, wie viel haben wir auf der Uhr? 22 Minuten. Viel über die Juniorenabteilung geschwätzt. Was meinst du, noch mal ein bisschen ein härter Cut?
Sollen wir noch weiter? Etwas müssen wir aber noch fragen.
Oh, jetzt, ja.
Was mich wundern nimmt. Bei uns war mal einer gewesen, der Sven Helfenstein. Der hat einen wunderbaren Satz gesagt. Kette abbauen, glaube ich. Wieso hätte er hier Kette abbauen? Es war irgendwann mal Juniorturnier in Klot. Und dann hat sich einer vom SCB gefragt, Junior, wieso das keine Tabelle hat. Also, ab wann gibt es denn Tabellen bei den Junioren? Und Ergebnis. Also, wir haben jetzt vorher darüber geredet, U15, U17 und so weiter, Meister. Was ist denn mit U13 Junioren? Gibt es ja auch.
Mhm.
Gibt es bei denen Tabellen und Meisterschaften und Ergebnis? Oder
nein.
Gibt's da, die hängen noch keine. Also, das sind
offiziell nicht.
11, 12-Jährige, denen macht man so, dass sie eigentlich für nichts spielen. Ohne.
Das ist ein guter Punkt, ja.
Wieso macht man das?
Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Ich habe auch das Gefühl, ja, das ist so ein bisschen gesellschaftlich entstanden und auch, ja, man darf nicht zu früh, weil sonst züchten wir irgendwie Egoisten oder der Sieg ist nicht das Wichtigste. Und. Ich finde das, was der Helfenstein gesagt hat, das ist nicht so falsch gewesen, wie er das gesagt hat. Also ehrlich gesagt. Weil jedes Kind will, also wenn wir Turnier haben mit der U11 und so, jeder geht zum Trainer, wir haben ja gewonnen. Und jetzt? Also.
Da kriegt jeder eine Medaille, die
eben verloren haben. Und dann haben wir, auf der U15 gibt es eigentlich auch keine Statistik, offiziell.
Also keine Statistik, zum Beispiel, wenn die meisten Goal schießt. Ja. So.
Ah, das ist gewollt so.
Mhm.
Das ist nicht, weil wir.
Nein, das können wir relativ einfach machen mit dem System.
Oh, das ist wirklich gewollt, also, das habe ich gar nicht gewusst. Okay. Also auf 15 weißt du nicht. Also musst du dir selber zusammenrechnen, wer Kisten gemacht hat.
Okay. Aber sie wüssten es alle.
Also, ja, das nehme ich schon. Das nehme ich auch
sicher. Das wissen.
Und aber man macht es ja für Kids. Also die Motivation ist ja, man will Kinder vor irgendetwas schützen. Irgendjemand will Kinder vor irgendetwas beschützen. Und darum gibt es keine Statistik. Aber Kinder selber kennen Statistik, was eigentlich darauf hinweist, dass Kinder sehr wohl mit der Statistik konfrontiert werden, weil sie wissen, wenn wie viel Goal das schiessen. Also das ist ja,
absurd.
Also das ich glaube, das ist genau der Ursprung, sehr wahrscheinlich, den du gesagt hast. Aber ab und zu sagen, ist vielleicht nicht schlecht, wenn man auch Kinder fragt, was gut ist für sie.
Das ist einfach ein guter Satz. Lässt man das heute überhaupt noch zu? Dass man Kinder fragt, oder denkt man einfach so für Kinder, wie das heute üblich ist, oh nein, die muss man beschützen. Also entscheiden wir Erwachsene für Kinder, dass sie nicht mit Statistik konfrontiert werden, bevor es 15 sind. Das ist schon komisch, sind ja nicht alle Kinder im gleichen Alter, gleich weit. Und trotzdem sagt man dann plötzlich, ab U17 ist es dann wieder okay mit Statistik, aber U15 gar noch nicht. Wer misst denn so
etwas? Ich kann nicht sagen, wer misst das, wer entscheidet denn das? Das muss ja dann der Verband sein, oder? Das Ganze läuft dann unter dem Verband. Und dort hat man das einstimmig angenommen. Das sind alle dafür, oder? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, irgendwann ist das mal sehr wahrscheinlich so abgelaufen, ja. Dass einfach ja, ein Vorschlag gekommen ist und gesagt hat, aus dem und dem Grund ist das nicht gut und darum machen wir es jetzt nicht mehr, oder?
Und das wird weiterhin so laufen oder wird das diskutiert? Es ist ein mega Detail, aber ja.
Also wir haben das intern schon diskutiert, ja. Und ich persönlich finde, wieso sollst du nicht die wenigen wissen, ob sie gewonnen haben oder nicht? Also jedes Kind fragt, wenn man spielt, oder ich bin schneller gewesen als du, oder das ist doch völlig... Das ist völlig normal.
Das ist, bis zu einem gewissen Alter sagt man dem einfach Spieltrieb, oder?
Mhm.
Und nachher wird es zum Ehrgeiz. Aber das gehört doch dazu. Also, selbst wenn wir irgendwie, was haben wir gespielt? Geht mir ein Mäkiösk überfallen, wo wir klein waren. Aber ab und zu haben wir auch Räuber und Bulli gespielt oder so. Oder Indianer, wo wir klein waren. Und dann ist es doch immer darum gegangen, wer gewinnt.
Ja, wir haben auf der Straße Unihockey gespielt, ja. Du hast immer gewinnen. Also, das ist ja, das gehört ja dazu.
Ich teile die Meinung, ja.
Ja. Wenn wir gescheiter über gestern reden, dort wissen wir, wer gewonnen hat. Es ist aus dieser einen Frage, die ich erzählen kann, ist doch noch ein rechter Blumenstrauß geworden. Oder hast du noch mal eine Frage, die wir in dem Teil?
Ja, noch einen Haufen Fragen, aber das können wir auch noch. Jetzt schauen wir zuerst mal, was du jetzt fragst.
Gut. Ja, ich will auf gestern einfach den. Noch
kommen. Also gestern
Finalspiel, genau.
Vom Final.
Finalspiel 1, der ZSC eindrücklich gewesen. In Lausanne hat er da den Schneider definitiv abgekauft. Der Schnuff, der Schneid, alles abgekauft. 3-0 gewonnen, führt in der Serie 1-0. Wie schaust du eigentlich so ein Spiel? Bist du da nervös? Bist du nicht mehr? Aber nimmst du es einfach zur Kenntnis? Oder schaust du besonders auf die Jungen? Oder wie schaust du die Match jetzt im Final?
Als Fan, eigentlich. Ja, ich schaue mehr auf die Jungen. Aber, nein, eigentlich, ja, ich, als Privatperson und als Fan. Also, es freut mich natürlich, wenn die Jungen, so wie gestern, mitspielen können und ihre Sache gut machen. Und vor allem, da haben die ja noch den Kübel aufgehebt auf die U20, oder? Deshalb ist es schon noch cool.
Ja, und eben sind sie gestern mit dabei gewesen und haben einen der ganz Grossen dafür zuschauen, wie man zaubert, Malgin, André Ghetto. Also ist auch zwei ZSC-Junioren, das ist auch faszinierend. Beim ZSC hat es extrem viele Spieler. Ich würde sogar behaupten, es ist jemand mit den meisten, wo die eigenen Junioren, die mal Junioren gewesen sind, jetzt auch im Nationalteam hat. Und was die zwei gestern wieder abgeliefert haben, das ist Sonderklasse gewesen. Überragend. Ja, ich glaube, die Jungen, die schauen sich die zwei an und wollen genau so werden, oder? Sind das die zwei grossen Vorbilder bei euch in der Organisation? Merkst du das auch unten durch? Ja, wenn man das Spiel gestern wieder sieht, ich meine, die haben die erste Linie, egal wer sie getroffen sind, auf die erste Linie verloren, auf die zweite, die haben einfach alles auseinandergenommen und haben einfach, als wäre es das Einfachste von der Welt. Und es war wirklich schön gewesen, denen zuzuschauen gestern. Die ganzen Playoffs schon.
Ja, sie sind sicher beliebte Spieler. Und vor allem bei den Stürmern auch. Aber wir haben natürlich schon auch derjenige, der den anderen auf einen Kuck anschauen oder auf einen
Janik Weber.
Janik Weber oder auf den Rubic. Je nachdem, ich glaube, jeder hat auch nicht die Voraussetzungen, was jetzt der André Ghetto und der Malgin hat. Oder? Das ist einfach so. Das ist schon etwas Spezielles bei dir.
Also das kannst du nicht lernen.
Das kannst du auch nicht lernen, nein. Aber es ist, ich glaube, wenn dann so mit ab der U17 und so werden es dann, ohne sind sicher die meisten Fans vom Malgin André Ghetto. Aber wenn sie dann irgendwie ihre eigenen Fähigkeiten einstufen können, dann fängt dann langsam schon an, ja, jetzt schaue ich glaube lieber, wenn jetzt einer verteidigt ist, jetzt schaue ich glaube lieber mal mehr Janik Weber zu.
Es lohnt sich auch dem zuzuschauen. Ja, der hat gestern einen super Job gemacht.
Ja, für mich war er Man of the Game gewesen. Aber ich bin eh ehemaliger Verteidiger. Also wenn vielleicht ein Stürmer da hockt, schaut er anders an. Also ich habe das Gefühl, gestern ist vom Goalie bis zum 13. Stürmer sind alle gut gewesen.
Ja, also du hast ein bisschen Eindruck gemacht, ja, weil Lausanne hat wirklich nicht viele Chancen gehabt. Natürlich haben sie Momente gehabt, wo sie können im Drittel ein bisschen
wie. Aber vielleicht machen, aber eine Chance, die sie da
gesehen so haben,
aber sonst haben sie gar nichts.
Der Eindruck gehabt, dass da
ja, die Serie geht noch lang.
Und du zeigst auf deinem Bildschirm, du hast ja schon von einer Keimwaffe geredet.
Janik Weber.
Janik Weber, Keimwaffe. Wieso ist jetzt ein Verteidiger Keimwaffe? Und wieso betitelst du einen Janik Weber als Keimwaffe? Ja, das frage ich mich auch noch.
Weil man von ihm fast nicht redet. Also man redet vom Andrighetto, vom Malgin, zu Recht auch, weil die Goal schiessen. Aber die Basis von dem Sieg, die fährt hinten an mit dem Rubic erstes Mal, wo die haben dann ein paar Dinge müssen entschärfen. Das macht er inzwischen auch mit einer Routine, mit einer Regelmäßigkeit, wo man vielleicht nur noch mit der Schulter zuckt und sagt, ja, die hebt er einfach. Ja, andere Goalie heben die vielleicht nicht. Und dann eben die Abwehr auch, wo resolut ist, ohne dass sie wahnsinnig brachial ist. Eben der Janik Weber hat müssen seine NHL-Gewohnheiten anpassen auf die Liga und das macht er wahnsinnig gut. Ich kann immer noch die Leute, so wie der Suomela gestern, einfach vom Goal entfernen. Der fliegt dann fort. Und er kriegt keine Strafe, oder? Und das macht ja immer Eindruck beim Gegner. Also, weißt, wenn der um ist, musst du ein bisschen aufpassen. Der Riad hat dann einmal, dort habe ich Lippen gelesen, ein bisschen gejammert und gesagt, das sei ein Cheapshot gewesen. Dann ist man einfach durch den Wurf geraten und dann gehst du halt um, wenn du nicht aufpasst. Das ist halt so, oder? Ich verstehe auch dort zum Teil nicht so, weil nach dem Pfiff, fährt er noch für das Goal und parkiert sich selber vor dem Rubic. Ich meine, wenn er dort steht, wenn er Schuss abzulenken ist okay, aber noch herfahren und dann musst du nicht wundern, wenn du vorfliegst nachher. Ja, das sind so kleine Sachen, die Janik Weber einfach auszeichnen. Es gibt einer Mannschaft wahnsinnig viel, oder? Wenn du so einen drin hast, wo relativ auch unspektakulär und auch ohne grosse Ansprüche einfach den Job macht und das sehr gut macht und mit einer Routinen und Ausstrahlung. Darum Keimwaffen. Man redet nicht viel von ihm, aber er ist einfach eine wahnsinnige Präsenz gleich.
Ja, das so. Ja, jetzt haben wir's, ja. Nein, ich meine, da kann man ja nichts dagegen sagen. Und eben für mich sinnbildlich auch die Szene, wo dort Suomela hässig wird vor dem 3-0. Dort läuft er nämlich 1-1 gegen den Weber. Und er regt sich auf, aber da habe ich gestern schon vor dem Fernsehen müssen sagen, hey, sorry, jetzt läufst du 1-1 und du hast einfach kein Brot. Verdammlich noch schieben, sie geht in die Ecke, der Schiri steht einfach dort, wo soll er sonst stehen. Und dann regt er sich auf und der Verteidiger ist der Janik Weber dort gewesen, wo man einfach in dem 1-1, der hat keine Chance gehabt. Da gibt es nichts zu holen. Ja, und das ist für mich auch so simpel, zuerst schupft er ihn weg mit dir, nachher noch das 1-1, wo man rastet aus, dann Zauberkiste vom Andrighetto. Das hat für mich alles Zeit gehabt gestern Abend. Und ich weiss nicht, also Lausanne muss da zwingend irgendein Mittel finden, zum zurückkommen, weil sonst könnte das dann ganz, ganz schnell vorbei sein, habe ich das Gefühl. Ich weiss nicht, ob sie das Mittel wirklich haben.
Das fragen wir mal.
Ja, ich wollte sagen, was könnte das Mittel sein?
Besser spielen sicher. Also Lausanne habe ich diese Saison ein paar Mal spielen gesehen und gestern haben sie sicher einen schwächeren Match eingezogen. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand daran glaubt, dass Lausanne nochmal so auftritt morgen Abend oder die nächsten Spiele. Und ich bin ziemlich sicher, dass der Coach dort, wo sicher ein alter Fuchs ist, und der weiß schon, welche Knöpfe dass man drücken muss, glaube ich.
Aber fehlen denen nicht irgendwie eben die Figuren wie der Raffel, wo physische Präsenz ist, oder der Boson, wo auch physische Präsenz ist und Spieler ist, die denen einfach fehlt. Eben, wenn du dann siehst, ja, Zürich hat hinten dann Routine, körperliche Präsenz, als Kukan, Marti, eben Janik Weber und Lechton, von dem haben wir noch gar nicht geredet, das ist physisch Apparat. Wenn dir dann der Raffel fehlt und der Boson, wie willst du denn die überhaupt noch aus der Ruhe bringen?
Ja gut, Lausanne hat schon auch die spielerischen Mittel, zum Zürich auf den Sack zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Aber sie haben es jetzt einfach gestern nicht aufs Eis gekriegt. Aber ich erwarte eigentlich, ich habe das Gefühl, das wird zäh. Das gibt einen Knacknuss.
Glaubst du wirklich?
Ich glaube, ja. Und bei Lausanne haben wir schon gesehen, wenn man vergleicht mit letztes Jahr, das stimmt, der Raffel hat eine sehr wichtige Rolle gehabt. Der Boson auch. Und hinten haben sie natürlich den Pilot gehabt.
Das stimmt, ja.
Der ist natürlich überragend gewesen letztes Jahr. Und das ist momentan ist kein Pilot rum, oder? Aber.
Ja, aber sie müssen auch das Mittel finden, um mal zuerst Andrighetto und Malgin auseinander. Da habe ich mich gestern auch gefragt. Das siehst du oft, dann gehen sie auf die besten Spieler los. Das hat jetzt wie Kloten nicht probiert, Davos na ja probiert und jetzt Lausanne hat genau das gleiche Problem mit denen und da ist, weiss auch nicht, vielleicht einfach mal die Idee, schickst du einen Aurelien Martin, ich weiss auch nicht, wer ein Rücksäcker auf die los, dass sie probieren, die mal zu checken und ja, mal ein bisschen wehtun, musst du erst nachkommen, das ist eben das Ding, aber ja. Ich weiss nicht, ob man das nicht probiert oder ob es einfach daran liegt, ja, wir kommen denen schlicht und einfach nicht nach. Hm. Also, das muss irgendein Mittel sein, wir haben ja schon ein paar Mal diskutiert über das.
Also, ich möchte auch nicht mal probieren anzusäckeln, oder? Also, der wäre viermal schneller als ich gewesen. Ich glaube, was sicher positiv ist für Zürich, ist, dass das Powerplay so funktioniert. Also, du willst keine Strafe machen. Also.
Das ist ein schmaler Grad. Und du willst gehen jagen, gehen checken und dann weißt du, scheiße, ich darf keine Strafe machen. Ja. Darum eben, ich sehe da nicht, dass Lausanne da wirklich zurückkommen kann. Also, das ist jetzt einfach auch ein bisschen schön fair bereden, weil Zürich muss ja den Gegner loben, den Gegner immer höher.
Ja, das kann jubeln. Oder? Ist vielleicht schon wieder so.
Ja, eben, siehst
du. Aber es verdient besser, wenn jetzt der Zeit nicht auch noch Meister wäre. Dann könntest du sagen, ja, schau noch mal, wir haben vom Nachwuchs 4 Titel, Tag. Aber nicht. Nein, natürlich nicht. Aber das wäre dann schon, das hat es noch nie gegeben. Aber 4 plus 1, 5. Die können eigentlich dicht machen nachher. Ziel erreicht, machen wir zu, wieder schauen miteinander. Das erreichst du nicht mehr, oder? Das kannst du nicht mehr toppen nachher. Alles gewonnen, was es gewinnen gibt. Das, was wir nicht gewonnen haben, haben also wir nicht gewonnen, aber es gibt keine Statistik. Letztes Jahr
haben NL gewonnen, Frauen gewonnen, U20 Toppen gewonnen, U17 Elite gewonnen und U15 Elite gewonnen.
Dann auch 5 gewesen. Ja, gut. Sage ich nichts mehr. Ja. Willst du etwas sagen?
Ja, also ich habe einfach noch ein paar Anmerkungen zu gestern. Wo ich gerne diskutieren. Ja. Ja, man hat immer von dem Heimvorteil geredet, der ist jetzt schon weg. Aber was ich richtig geil gefunden habe gestern, ich muss so sagen, ist die Rapperin in der Kurve, das habe ich noch nie gesehen. Das war so ein bisschen, ja, die ganze Stimmung noch mal ein bisschen mehr geladen gewesen. Einfach mitten in der Kurve plötzlich einwerfen, nachher dort Rapperin von der Section West, wo glaube, also sie hat zumindest Kleider von der Kurve angehabt, vielleicht zu denen dazugehört, ich weiß es nicht. Und dann hat mich etwas gestresst, dann ist eine Opernsängerin gekommen, um die Hymne zu singen. Ich habe mich gefragt, wieso muss das eine Opernsängerin, die bei mir die Haie fast geschirr zerklärt ist, wo die Hymne gekommen ist. Und ich habe mir gedacht, wäre es einfach schön, normal die Hymne laufen lassen. Das können alle mitsingen. Sogar dort singen sie auf Französisch mit, logischerweise. Wie habt ihr das gefunden? Oder ist euch das völlig egal gewesen? Ich habe den Fernseher geschaltet, wie heiß auf dem Match gewesen. Dann ist mir da als erstes entgegengekommen.
Ich habe noch einen coolen Kontrast gefunden. Ich bin kein Opernfan, überhaupt nicht. Wenn es möglich wäre, würde ich irgendwas wie den Tom Araya auf die Seite stellen für die Hymne. Aber,
Tom Araya, müssen wir sagen, das ist der Sänger von Slayer. Speed-Metal-Band, wo heute, das sind Veteranen wie mir eigentlich.
Aber ich, den Kontrast habe ich jetzt noch cool gefunden und ich muss sagen, die Stimmung habe ich, eben, wo die Rapperin war und aber auch nachher, also die Stimmung ist ure cool gewesen.
Ja, die Stimmung ist richtig cool gewesen, ja.
Also da ist vor dem Fernsehen so richtig einmal können aufdrehen und es ist wirklich das Gefühl, du hockst im Stadion rein. Die Stimmung ist fast in Zürich hergekommen.
Die war besser wieder in Zürich. Das ist alles ein bisschen kompakter dort in Lausanne. Aber also
du meinst Kloten?
Ja gut, dort ist sowieso besser wieder in Zürich und in Lausanne. Da war schon schnell wieder der Stecker gezogen. Oder? Also sie haben schon noch weiter gesungen, es war schon noch laut. Mhm. Aber ja, eben, wenn es dort irgendwann mal noch hinkommen würde und den Anschlusstreffer machen, dann würden die Hütte schon mal noch ein bisschen mehr brennen. Mhm. Aber am Anfang hat man das extrem gesehen. Es war ein riesen Hexenkessel gewesen. Und das ist top gewesen, und, ja. Aber eben, sind so die Sachen, wo ich auch noch so ein bisschen schaue um den Finale rum, oder? Wo, ja, wie die ganze Show rundum ist. Es geht ja darum, das Ganze ein bisschen zu vermarkten und eben, dass man dann irgendwann mal wirklich Nummer 1 Sport hat, ist zwar extrem schwierig. Aber das so Sachen gehören dazu, oder? Und.
Aber findest du das gut? Dass man immer mehr macht rundum? Ich erinnere da an DFB-Pokal, also deutschen Fußball-Cup, was wir mal versucht haben, wer ist das gesehen? Also, so eine Pausenshow auf
Helene Fischer ist, glaube ich, da.
Ja. Und da haben die Fans ziemlich eindeutig mitgeteilt, was von dem halten, nämlich Abstand.
Ja.
Und das ist schon überall das Gleiche. Ich meine, das beim Super Bowl, die Halftime-Show, die kennt man. Das ist eine Institution. Aber muss man das überall machen? Alles noch mehr auswalzen? Ich frage mich auch, ich bin auch bereits gewisse Sachen. Gut, es gibt auch noch einen Mute-Knopf, muss man auch nicht vergessen. Also, Gestern hat mir einer geschrieben, ob das wirklich nötig sei, dass da so Lärm sei bei der Hymne, weil die Hymne geniessen und nicht das da. Und dann habe ich gesagt, drück doch auf den Mute-Knopf. Also den gibt's. Da muss man sich auch nicht ärgern, oder? Also ich finde, ja. Ich frage mich einfach grundsätzlich, muss es immer noch mehr Show geben? Muss es immer noch lange die Veranstaltung nicht? Muss man alles noch mit einem Rahmenprogramm begleiten? Da frage ich mich einmal ein bisschen. Ja. Weiß es nicht. Rapperin.
Fragst du mich, oder?
Ich weiß es nicht. Irgendjemand
hört ich finde schon.
Ich finde einfach zum Beispiel, ja, ist das eine Schweizer Rapperin gewesen?
Ich glaube, ja, ja, ja.
Also, Rap kommt ja aus einem sozialen Brennpunkt. Und den gibt es in der Schweiz sicher nicht, den sozialen.
Ja,
Brennpunkt.
Gut. Aber
da muss ich ein Schweizer Rapper, da muss ich immer.
Das ist jetzt so ein bisschen.
Aus welchem sozialen Brennpunkt kommst du aus Lausanne, einer der schönsten Städte, reichsten Städte, am Genfersee dann noch? Dort kommt etwas.
Du, wenn du mal Lausanne am Genfersee sitzt, müsste Lac Le Mans sein, gell? Du siehst, du tust einfach die Westschweiz wieder unterschätzen.
Wieso? Nein, das ist bei uns auf Deutsch heisst es Genfersee. Lac Le Mans.
Ich habe ein Jahr in Genf gewohnt, die haben mir fast.
Zwei Jahre in Genf gewohnt. Wirklich? Also eins mehr als du.
Ja, das stimmt. Jetzt sagen sie Genfersee, aber wenn du nachher rübergehst auf Lausanne in den Ausgang und Genfersee sagst, dann ist es nicht so Freude. Aber egal.
Ja, wir Deutschschweizer sagen einfach Genfersee.
Ja, ja. Aber ich finde schon, es gehört ein bisschen dazu. Man kann es übertreiben. Aber jetzt so vor dem Match, das ist ja etwas Spezielles, oder? Also, Halftime-Show auf keinen Fall. Aber jetzt etwas Spezielles es ist ja im Finale. Es ist ja nicht jeder Match. Es ist ja im Finale. Spiel 1, mal etwas Neues. Rapperin, mitten in der Kurve. Ich habe es jetzt noch gut gefunden. Lokal noch verwurzelt, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, aber die Leute, so wie es ausgesehen haben, die haben das Ganze geschätzt. Mir ist mehr die Hymnen da nicht mehr gewesen. Und das gehört ja dazu vor dem Finale. Vielleicht in Zürich, ich weiss nicht. Ich weiss du schon, wie die runtergetrellert wird. Ob man da einfach die CD nimmt oder ob da irgendeine noch vom Opernhaus von Zürich kommt.
Keine Ahnung, das weiss ich nicht.
Also muss man auch vorsichtig sein. Man darf nicht mit jeder Hymne das Gleiche anstellen. Also, gerade zum Beispiel die amerikanischen Sportfreunde sind dort recht heikel. Also bis zu einem gewissen Punkt okay, aber nachher, wenn sie dann verhunzt wird zum Beispiel, das ist dann halt auch Geschmacksfrage, dann sind sie nicht mehr einverstanden. Oder? Also muss schon, alles darf man mit der Hymne nicht anstellen, finde ich, ist auch nicht nötig. Heutzutage hat man einfach das Gefühl, man kann sie nicht mehr einfach aus der Büchse laufen lassen, oder? Das ist fast.
Ja, wirklich. Ich weiß nicht, man muss so immer nicht. Etwas spezielles. Ja. Ich frage mich, wieso nicht?
Die Hymne könnte man eigentlich schon einfach so, wie sie ist. Aber gut ist, wieso macht man das eigentlich nur im Finale und nicht auch noch im Halbfinale zum Beispiel?
Nein, das ist schon gut.
Das
muss, muss speziell bleiben. Aber dann vielleicht noch auf das Team kommen und das Staff und auf den Marco Beier in Person. Der Vertrag von Marco Beier, das ist ja immer noch in der Schwebe. Ist er jetzt GZK-Trainer nächste Saison? Ist er ZSC-Trainer? Ich frage mich, was muss er denn jetzt noch beweisen? Muss er jetzt wirklich den Titel holen, dass er kann ZSC Trainer sein, auch nächste Saison, weil wenn er jetzt, weiß ich nicht, Marco, weiss nicht was, Bearman oder so, wie er heisst, und von Kanada ist, dann hätte er wahrscheinlich den Vertrag schon lange bekommen. Ich habe immer noch das Gefühl, die Schweizer Trainer müssen immer noch mehr leisten, die Extrameilen nochmal gehen und darum auch jetzt entscheidet man erst, ob er den Titel holt oder nicht, ob er ZSC Trainer sein. Oder wissen wir einfach noch nicht alles und er hat schon lange nur eine Option.
Ich bin Nachwuchschef.
Was ist denn deine Meinung? Sollten wir schon mit ihm weitermachen nächste Saison oder sollten wir das nach deiner Meinung offen lassen, ob er jetzt den Kübel holt oder nicht?
Du, ich glaube, ich nicht ich meine, er hat Champions League gewonnen. Er ist im Finale. Top-Match gsi. Also der Club hat kommuniziert, man sagt, nach dem Playoff kommt der Entscheid. Und ich bin schon lange in dem Club. Wenn man sagt, dann kommt der Entscheid, dann kommt der Entscheid dann. Und dann tut man nicht viel nachfragen oder Antworten geben. Dann ist es so, wie es ist.
Das hat man eigentlich geschickt gemacht, oder? Man hat sich da völlig aus der Schusslinie genommen. Gesagt, wir sagen es nachher. Ja. Aber das verhindert nicht, dass wir darüber spekulieren. Wir,
ja, logisch. Also, wir müssen ja nachfragen.
Ja, sicher.
Ja. Also, ein Thema gibt es, oder wenn man jetzt zum Beispiel schaut, Rickard Grönborg, der hat ein Final verdattelt, muss man wirklich sagen, 3-0 geführt, noch 4-3 verloren. Da hätte man müssen sagen, Gott, also von dem Trainer darf man sich trennen, weil das sollte eigentlich nicht sein, dass man ein Final so verliert. Der hat aber noch Vertrag gehabt. Jetzt wenn jetzt der Bayer zum Beispiel würde das Finale verlieren, müsste man sagen, gibst du einem Trainer, der das Finale verloren hat, einen neuen Vertrag? Das hat ja wieder eine andere Aussage dahinter, oder? Wenn du einen, der noch Vertrag hat, dann sagst du, den lassen wir jetzt nicht, der macht eigentlich einen guten Job, wie der Bayer jetzt macht. Nur, nachher den Schritt zu machen, dass einer, der das Finale verloren hat, dem gibst du dann einen neuen Vertrag. Das ist nochmal etwas anderes, finde ich. Darum, also ich verstehe schon, dass man das nicht vorher nicht machen wollte. Gleichzeitig bringt man sich vielleicht auch in eine komische Situation. Wenn jetzt Zürich das Finale vielleicht dann gleich noch 4-3 verliert, so sieht es jetzt nicht aus. Wahrscheinlich sagen, Lausanne hat noch Mittel gefunden, um die schlagen. Das ist unglaublich. Entlastender Trainer. Oder gibst du ihm eben den gleichen Vertrag, obwohl er das Finale verloren hat. Ich finde es noch eine knifflige Situation, oder? Und du kannst ja nicht ganz ausschliessen, dass irgendjemand gleich dann das Gefühl hat, ja, Schweizer, ja, wie du gesagt hast, wenn er Bayermann heissen würde, oder Bayerman, dann hätte er den schon lange. Das werden wir nie erfahren, wahrscheinlich, oder?
Ich glaube, die Schweizer, wenn man schaut, jetzt der Bayer und aber auch der Leuenberger, die haben beide recht einen guten Job gemacht. Also einen sehr guten Job gemacht. Wenn, ich meine, der Leuenberger in Freiburg hat eigentlich die Mannschaft aus dem Scheiß rausgezogen, oder? Und hat sie sehr weit gebracht. Und der Bayer hat mehr oder weniger, am Anfang ist es ein bisschen harzig geworden, es war auch harzig, wo der Crawford gekommen ist. Und aber die Mannschaft ist stabil und können die Champions League gewinnen. Also die Schweizer Trainer haben eine gute guten Stempel abgegeben, habe ich das Gefühl.
Ja, Paterlini auch.
Paterlini in Langnau. Also ich glaube, langsam muss man ein bisschen wegkommen von dem. Die Schweizer kennen es nicht. Und die Clubs sind ja gewillt auch. Du siehst, jetzt hast du in Freiburg gesehen, hast du mit Paterlini in Langnau und der Bayer da. Lugano hat es auch probiert mit einem Jungen. Also ich finde, das Ansehen der Schweizer Trainer ist in den letzten Jahren recht gestiegen, finde ich.
Hast du auch das Gefühl, dass, wenn jetzt Zürich am Bayer einen Vertrag geben würde, der ist ja jetzt immer noch quasi Stellvertreter von der Crawford, der hätte gehen müssen, eine ungewöhnliche Situation. Aber Bedeutung, dass die SC Lions einem Schweizer Vertrag geben, ist ja schon, wäre dann schon etwas ganz anderes. Oder? Das wäre der erste grosse Club, abgesehen vom HCD. Das war aber auch eine Situation mit dem Del Curto. Hat 96 angefangen, wo der HCD schon wieder unten raufgekommen ist. Das wäre jetzt mal eine Aussage. Oder der grösste, beste Schweizer Club im Moment gibt einem Schweizer eine Chance. Das hast du früher eigentlich ausschliessen können. Können wir froh sein, ist die Situation entstanden, auch wenn sie tragisch war und unschön von der Mark Crawford. Aber durch das hat der Bayer die Chance gekriegt, oder?
Ja, aber ich glaube auch Dinge. Ich meine, Zug schon mit dem Liniger.
Ja.
Und das sind schon aus meiner Sicht wichtige Signale, wo Klub aussenden für die Schweizer Trainer. Und aus meiner Sicht ist das sehr erfreulich, ehrlich gesagt.
Also es ist ein Zugpferd oben. Wie sieht es jetzt bei den Junioren aus? Findest du, das ist der richtige Weg für einen Trainer, wenn es das überhaupt gibt? Es ist jeder individuell. Aber mal die Juniorenstufe gemacht haben und dann so langsam aufkommen Richtung National League. Und fördern dir auch Schweizer Trainer jetzt spezifisch in Zürich?
Ja, ich glaube, ich hoffe, jede Organisation fördert ihre Trainer auch. Also,
ja, ich weiß nicht.
Sonst wäre es ein bisschen komisch. Wir haben ein gutes Beispiel mit Fabio Schwarz, oder, wo eigentlich das gemacht hat, wo ganz unten angefangen hat und sich auf Deutsch gesagt aufgeschafft hat, oder? Und verdient hat. Und nebst dem Bayer auch einen guten Job macht, wie der Cooks ja auch. Für mich sind wir ein Team. Es ist ja nicht nur ein Mann, es sind drei, oder? Und einer ist der Chef. Aber ja, sicher, wir probieren auch, das Ziel ist auch bei uns eben die Swiss League, National League, wenn wir als Organisation junge, gute Trainer haben, dann müssen wir die auch fördern, nicht nur die Spieler. Also.
Und geht das auch noch tiefer? Aber also, ab wann sind bei euch Profitrainer am Werk?
Ja, ganz unten. U9.
U9 schon Profitrainer. Mhm. Das ist ja das, was wir auch mit Sven Helfersch angesprochen haben, wo er gesagt hat, dass es halt, ja, nicht, es ist schön, wenn Eltern, die nie Hockey gespielt haben, den Trainerjob übernehmen in diesen Kindesalterstufen. Aber es ist natürlich besser, wenn man dort Profis am Werk hat, die wissen, um was es geht, die wissen, wie ausbilden und die einigermaßen selber auch einen Schlittschuh fahren, um es eben den Kind zeigen können.
Das ist ja so, ja. Die Kinder auf dieser Stufe, die lernen noch über die Augen, oder viel. Und wenn du natürlich auf Mies hast, wo überhaupt nichts kann vorzeigen, dann ist sicher kein Vorteil. Das haben wir, das haben wir früher zu Kur gehabt.
Ja, das kann ich mir nennen, aber das ist irgendwie gefragt. Also ja, können nicht Schlittschuh fahren und ja. Aber nein, das ist einfach so gewesen, oder? Das hast du früher nicht anders gekannt.
Das ist natürlich auch amigs für viele Klub ist das auch eine finanzielle Frage, oder? Was kann man, was kann man überhaupt machen? Und
die stellt sich in Zürich nie die Frage, oder?
Doch, doch.
Wirklich?
Sicher.
Mach nicht einfach den Wald in freies Kessel auf und dann ist gut.
Nein, zum Glück nicht.
Nein, aber,
alle aber, Gefühl,
aber man hat schon ein bisschen weniger Probleme in diesem Bereich wie der andere. Also, das ist ja auch nicht schlecht. Es ist ja privilegiert, dass man die...
Definitiv, ja.
...die Situation hat, oder?
Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mit der Kreditkarte rumlaufen und einen nach dem anderen einstellen kann. Ich glaube, es ist gut, es ist sehr gut, aber alles hat ihre Grenzen. Also das ist, da hast du das Budget und da heisst, man hält sich ins Budget, Punkt.
Ja, ich glaube, das ist auch, die Mäzen, die Schweizer Hockey hat, da muss man froh sein drum. Sehr gut, was der Wald frei gemacht hat in Zürich. Das ist exemplarisch, oder, die Unterstützung, der Aufbau. Aber eben auch, da muss man auch sagen, Geld ist bei anderen Clubs auch. Wenn man zum Beispiel das Beispiel Lugano nimmt, wo sie 2006 eigentlich auch einen Haufen Geld ausgibt, aber relativ wenig davon hat, ist eben das Beispiel auch, du musst das Geld auch sinnvoll
einsetzen.
Investieren, sonst nützt sie nichts, sonst verlierst du es einfach. Ich glaube, das ist bei Zürich schon, oder? Aufgrund von dem Ergebnis. Eher der Fall, ja, muss man sagen. Also, natürlich kommt es auf die Erwartungen drauf an. Du kannst auch einfach bei dieser Wettbewerbsfähigkeit, die die Liga jetzt die Oberste hat bei uns, auch nicht mehr erwartet, dass du jedes Jahr Meister bist. Auch wenn es das von Zürich schafft in dieser Saison, aber das ist dann schon ein außergewöhnlicher Erfolg, oder? Also, das ist.
Das glaube ich auch. Das ist recht ausgeglichen. Also,
ja.
Wenn du jetzt kein Back-to-Back gehst, dann ist es sehr wahrscheinlich anders als. Wo wir noch gespielt haben. Dort mal eine Mannschaft, zwei gute Ausländer gehabt und zwei, drei Nazi-Spieler und das Team hat ein bisschen gestummt und hast die Chance gehabt zum Kloten. Du als Kloten-Fan kannst dich sicher an die 90er Jahre zurückerinnern.
Ja, ja.
Oder? Und das ist sicher schwieriger heutzutage. Also du hast aus meiner Sicht 6-7 Mannschaften, die können einfach Meister werden. Punkt. Ja. Was auch richtig ist.
Ja, also es ist ja attraktiver so, wenn du einfach weisst, im Fußball-Bundesliga, Bayern wird sowieso Meister, ausser sie haben mal einmal einen Durchhänger, dann wird es vielleicht eben Leverkusen, aber sonst ist echt der Titel immer schon gesichert. Also lieber so wieder anders, ist definitiv klar. Ich habe noch eine ganz andere Frage, die jetzt nicht mit dem gestrigen Spiel so zu tun haben, sondern auch mit den Verträgen und Budget und so Sachen. Also du bist ja der Mann gewesen, der André Sambühl damals zum ZSC zurückgeholt hat, oder?
Ja.
Das ist ja so. Und er hat seine Karriere beendet, das wissen wir. Vielleicht spielt er noch die WM. Wahrscheinlich spielt er sie, aber 2010. Wie ist das gewesen, wo du ihn zurückgeholt hast? Einfach so ein bisschen. Eben, er ist ein Jahr rübergegangen, ist eigentlich Davos, Ur-Davoser sozusagen. Hat man sich nur in dem Leibchen vorstellen können. Und da kommt der ZSC, da kommst du und holt ihn in die Grossstadt Zürich. Wie ist das abgelaufen?
Ja, ich habe etwa drei. Wann hat er angefangen? Am 2000 oder 2001, dort rum, oder?
National League spielen. Das erste Jahr 2000, 2001 in dieser Saison.
Ich meine, ich habe dort noch 4 Jahre gegen ihn gespielt und er ist mir 4 Jahre am Tor gesegelt und auf den Sack gegangen, oder? Und dann habe ich. Und ist ein Bündner. Die Eltern haben sich kennt. Und ich habe ihn immer recht. Ja, er war ein Lieblingsspieler von mir. Und dann habe ich, wo er dort, ich glaube in New York, da am Farmteam war, mal kontaktiert und dann hat das Ganze so ein bisschen angefangen. Ich habe eigentlich nicht gross gedacht, dass er mal auf Zürich kommt, aber das hat sich dann so ergeben und ich glaube, es ist eine coole Geschichte gewesen. Also, das ist sicher ein Spieler, wo der Club kann stolz sein, dass er einmal das Liebe angehabt hat. Ist ja nicht bei allen so, oder?
Auf wen hast du jetzt wollen anspielen?
Ja, da habe ich, hab ich auch schon andere Transfer gemacht. Dort.
Aber würdest du sagen, das war dein bester Transfer, den du gemacht hast? Vielleicht die, die es nicht wissen, du bist Sportchef. Ich habe es da gerade offen, dass wir da... Du weißt es selber auswendig, aber... das weiß ich gar nicht. 2008, glaube ich, angefangen.
9.
2009. Mhm. Angefangen, Sportchef, und nachher einige Jahre Sportchef gewesen, bis im 2017. Ist das dein grösster Coup gewesen, den du gemacht hast? Andere Sambühl auf Zürich holen?
Ich würde jetzt nicht sagen, der Idee war grösser als der andere. Ich meine, medial war es sehr wahrscheinlich der Matthew.
Ah, stimmt, das ist natürlich auch nicht, ja.
Ich glaube, das ist ein rechter Robert Nielsen. Aber das sind, ich sage, das sind so die Publikumsding. Vielfach ist es auch so, du machst Transfer von Spielern, die jetzt vielleicht nicht so im Mittelpunkt sind, aber wo dir vielleicht genau helfen, dass du das erreichen kannst, wo du auch gesteckt hast, oder?
Ja, aber wenn du so einen Topstar kannst holen, dann ist schon, ist nein, schon nochmal also, anders, wenn du rauslaufst und gewusst, hey, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der da dran war, der hat jetzt ein bisschen Geschick gebraucht, was auch immer, und ja, können wir einen holen, da kannst du schon ein bisschen stolz sein, also ich wäre es zumindest, wenn ich 4 Verträge unterschrieben hätte, die du jetzt gerade aufgezählt hast.
Na, stolz, nein. Ja, irgendwo. Genugtuung. Es ist. Eben, ich konnte dazu mal mein Lieblingsspieler auf Zürich lotsen, oder? Ich weiss noch, wir haben uns im Glarnerland einmal getroffen dort. Und das ist ein relativ. Er redet gleich Dialekt wie ich und ist. Ich bin Bauernsohn, er ist Bauernsohn und dann ist es relativ schnell gegangen. Also wir nicht müssen auf Englisch oder auf weiß nicht was unterhalten und das ist dann gut gegangen. Aber ist eine Top-Karriere, die er gemacht hat, unglaublich. Also der hat ja, glaube ich, jeden Rekord, oder? WM, Nazi-Spiel, ja. WM-Spiel.
Es gibt keinen Rekord, den Ambühl nicht hat im Moment. Also
Wahnsinn.
Die möglich sind.
Chapeau.
Das ist wirklich verrückt, ja. Und bei Austin Matthews hast du auch noch Kontakt, oder?
Nein.
Nicht mehr?
Ab und zu mit der Mutter. Aber ja, vielleicht einmal im Jahr ein SMS, wo sie gratuliert, irgendwie wenn sie etwas mitkriegt oder so, aber sonst nein.
Und der Transfer dort?
Das war die Zangengeburt.
Schon? Was hat es jetzt alles gebraucht, dass Austin Matthews Topstar jetzt in der NHL damals in die Schweiz kam?
Ja, das ist einfach, er war noch nicht 18. Das ist, glaube ich, er hat ja am Anfang gerne nicht spielen, bis er 18 geworden ist. Und der hat, glaube ich, die ersten 3 Spiele hat er verpasst gehabt. Und das ist, man hat dann schon gemerkt, also wenn man mit seiner Agenturfirma zu tun gehabt hat, hat man schon gemerkt, wer man verpflichtet hat. Also das war ein rechter Pain in the Ass gewesen.
Aber da kannst du es noch ein bisschen erzählen, wie das... Weil jetzt Normalsterbliche sage, ich kann sich das nicht vorstellen. Da denkt er, läuft ins Büro, macht die Unterschrift, am nächsten Tag hat er die Hockey-Ausrüstung an und kommt und spielt. Aber was haben die wollen oder ja, was sind die Schwierigkeiten gewesen?
Ja, die Firma, die er dort war, das ist eine der grössten Agenturen in der NHL und die haben all die Topstaren und die haben natürlich der zukünftige Topstar und dann haben sie irgendwie wollen alles gleich machen wie denen und das haben wir ist ja unmöglich, also rein von den Ressourcen und es ist einfach mühsam gewesen. Also die eine eigene Anwalt, ich glaube eine eigene Anwaltskanzlei und also wenn ich glaube alle E-Mails würde ausdrucken von Austin Matthews sind mehr als von allen anderen, die in diesen 7 Jahren hatten.
Ja, wirklich, gerade so.
Aber
wieso hat er am Schluss gleich gesagt, ja, ich komme? Oder dann die Agentur?
Er wollte Profi spielen. Und das hat er denen nicht können. Weil er zu jung war. Und er ist eigentlich zu dem Zeitpunkt, der hat gesagt, es bringt mir nichts, wenn ich NCAA oder im kanadischen Juniorenliga spiele, weil Competition ist einfach nicht so wie in der Schweiz NL. Und dann hat sicher geholfen, dass der Mark Crawford da war. Ein NHL-Coach und gegen Männer spielen. und etwas Neues kennenlernen. Das war ein gewagter Schritt von ihm. Ich dachte, es gibt es vielleicht noch mehr. Es gibt immer wieder so Superstars. Jetzt ist ja wieder einer so ein bisschen gekommen. Und man sagt, er ist noch besser als er.
Und Zürich hat schon den Pfeiler ausgestreckt, um ihn dann holen. Noch nicht 18. Nein, es muss ja alles passen mit dem Geburtsdatum, oder? Auch, vor allem passen. Eben, dass er noch nicht 18 ist. Und ja. Eben sonst, wenn man das gehört, es muss wirklich alles zusammenpassen. Weil ich habe auch jedes Jahr irgendwie gehofft, ja, vielleicht schafft es ein Sportchef, so einen zu holen, so, ja, einen Jungen, der nachher die Liga rockt. Also, ich meine, das ist ja fantastisch gewesen, wo er da gespielt hat. Schon dort hat man gemerkt, ja, das gibt eine ganz, ganz gute Karriere. Und ich würde mir das irgendwie wieder wünschen, oder? Dass man einfach von ja, Schweden, weiss doch auch nicht, Finnland die besten Score holt, sondern wieder mal so einen. Ich weiss nicht, ob es das vertreibt bei den Top-Teams, aber ich würde es gerne wieder mal sehen. So einen jungen Superstar, der in der Schweiz einfach mal nochmal eine Saison spielt.
Ja, oh, absolut. Das ist einfach ein gewisses Risiko ist dabei, oder? Weiss nicht, wie es rauskommt bei so einem jungen Typ.
Das weiss ich anderen auch nicht. Kannst du mir glauben,
aber eben, du musst
da habe ich andere gemacht, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, das muss gut rauskommen und der Schuss ist total hinten raus.
Ja. Na no, klar, das Garantie hast du nie, aber wenn du mit einem so Jungen schaffst, dann ja, machst du dich natürlich schon, setzt die Vorwürfe gegenüber, oder? Wenn du sagst, ja, wieso machst du das Experiment überhaupt? Weil das ist ein Experiment, oder? Mit einem so einem 18-Jährigen oder noch nicht einmal 18-Jährigen. Und vergisst dann gleich eine Ausländerlizenz, wenn es nicht funktioniert. Ja, aber ich finde es auch interessant. Also,
ich hatte das Glück, okay, ich war in der U20-WM gewesen. Und er hat dort irgendwie als 17-Jähriger in der U20-WM gespielt. Also das ist sehr wahrscheinlich oder 16- oder 17-Jährige, also wieder der neue Schwander von Biel. Und ja, wir sind fast die Augen rausgefallen. Also er war dort schon einer der Besten gewesen. Und dann zwei Monate später hat mir der Agent oder einen, den ich kenne, wo ein Kollege von uns zwei, von früher, hat mir angerufen und der hat ein bisschen in dieser Firma gearbeitet. Und er gesagt, hey, was meinst du? Könnte das ein Thema sein? Wenn ich ihn sehr wahrscheinlich in der WM nicht gesehen hätte spielen, dann hätte ich vielleicht nicht von Anfang an gerade Feuer und Flamme gewesen. Aber der ist wirklich schon in dem Alter, hast du gewusst, wenn der da herkommt, ist er einer der Besten, oder wenn nicht der Beste.
Also ist schon krass, vor allem, dort sind ja nur 4 erlaubt gewesen. Ausländer ist eigentlich noch ein grösseres Risiko, wenn du jetzt wo du 6 hast. Du hast einfach gewusst, hast du gesehen und gewusst, dass ja, der kann als 17-Jähriger, der 18-Jähriger einfach in der Schweiz mithaben und ist schon einer von den Besten. Also das ist schon verrückt. Das kann ja kein, in der Schweiz findest du das nicht. Vielleicht der Hischi hätte das noch können, aber auch nicht in diesem Ausmaß.
Gut, der Josi ist auch sehr gut gewesen.
Josi, ja, stimmt, ja.
Gibt schon, aber
Ausnahmen, oder?
Schwierig.
Ausnahmetalent. Jetzt mittlerweile spielt Matthews seit 2016 bei Toronto.
Jetzt ist 400 Schuss.
Wartend jetzt, ja. Und eine Playoff-Serie gewonnen seit 2016.
Ja, der kann jetzt Ferien buchen, oder?
Die werden gegen Ottawa spielen.
2 Wochen.
In der ersten Runde. Was hast du das Gefühl, vielleicht abschliessend, noch von jedem Typ Stanley Cup gewinnen.
Oh, okay.
Dallas.
Ja.
New Jersey.
Ja. Soll ich jetzt sagen, muss ich mindestens einen Club verwünschen, der dabei ist und nicht schon ausgeschieden ist. Das wäre noch gut. Dallas ist natürlich mit dem Rantanen jetzt ein scharfer Tipp. Wobei, gegen wer spielen die in der ersten Runde? Gegen Colorado, glaube ich. Colorado ist natürlich auch.
Das wird interessant, Rantanen vor Colorado jetzt.
Ja, das schreit eigentlich nach Revanche, oder? Der hat ja gesagt, er hätte nicht unbedingt wollen gehen bei Colorado. Wegen ein bisschen auf dem falschen Fuss verwünscht. Dallas ist ein guter Typ, aber ich nehme lieber jemanden aus dem Osten und sage, halt er nochmal Florida.
Wirklich?
Ja.
Okay.
Da passen wir. Eine lästige Klick. Jetzt haben sie noch den Brad Marchand geholt von Boston.
Ja.
Das wäre eine gute Geschichte, wenn der nochmal den Stanley Cup holen. Gut, das schreiben wir aber auf.
Schon wieder Burritos wetten. Es war ja Hälfte-Hälfte eigentlich nach dem Halbfinale.
Ja.
Dann müssen wir eigentlich da wieder einen aufschreiben. Gut, aber ich muss schon eine Abschlussfrage stellen. Tut mir leid. Ich brauche immer ein Sachen, um den Dino ein bisschen anzünden. Und ihr kennt euch ja gut, oder? Gibt es irgendeine Geschichte, die du kannst erzählen über den Dino, die podcast-tauglich ist, die man da erzählen kann? seine jungen Jahre immer behauptet, er sei so anständig gewesen und nie irgendwo dabei gewesen. Gibt es irgendetwas?
Er ist ja 4 Jahre älter als ich, das sieht man ja.
Definitiv.
Und wo früher war es Knebeleis in Chur. Und dann bin ich als kleiner Knopf bin ich aufs Eis und dann hat er sich aufgeregt und hat auf uns geschossen.
So einer bist du auf sie. Ei, ei, ei. Ja?
Stimmt nicht.
Hat er getroffen?
Ist nicht so schwer gewesen, wenn er echt übergewichtig war.
Oh Mann. Ja gut, ja, danke für die Anekdote. So etwas wollte ich eigentlich hören.
Und bist zufrieden?
Jetzt bin ich zufrieden,
ja. Das ist gut.
Ja, ja, ich hoffe, wir sind auch alle zufrieden, die den Podcast gehört haben. Danke vielmals, Eki, bist du da gewesen. Dino, danke schön. Ja. Hat einmal mehr Spass gemacht und wie immer sehr. Feedbacks gerne kommentieren, schreiben, liken, teilen, alles
auf
Mögliche.
YouTube schauen zum Beispiel.
Auf YouTube schauen, genau. Und vor allem auch weiterhin den Final schauen. Dankeschön.
Bitte,
gerne. Gute Woche noch.
Und danke, dass du noch einen Schwank aus der Vergangenheit erzählt hast.